Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay. Und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.
Obladi, oblada, der Bobcast ist da. Bibili ba, bibili bind mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind.
Ja, oh nein, das ist doch schön.
Aber es fehlt ja noch Lirum, Larum, Löffelstiel.
Ja, oh Gott, ich merke gerade, es wird auch ironisch irgendwie nicht besser. Es tut einfach ein bisschen weh. Aber schön, dich zu sehen, Andreas. Hallo, guten Tag.
Ja, grüß dich, hi Kai.
Heute gehen wir ja in die Höhle. Und haben da einiges vor. Wollen wir einfach gleich mal einsteigen?
Ja,
das machen wir. Das Skelett eines Urzeitmenschen lockt Justus, Bob und Peter in den kleinen Ort Citrus Grove. Kaum sind sie dort, als es auch schon zu rätselhaften Zwischenfällen kommt. Erwacht der Urmensch zu geheimnisvollem Leben? Und wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Citrus Grove zum Schlafen in den Park? Das und viel mehr werden wir klären. Der Höhlenmensch, Andreas, wie findest du diese Folge?
Ja, ich bin wirklich überrascht. Ich finde die ziemlich gut, muss ich zugeben. Die ist schräg, die ist teilweise unglaublich albern. Das ist manchmal schon fast so eine Art Comedy-Folge. Aber dann wird es wieder extrem dramatisch und auch richtig gruselig und heftig. Man wird da innerhalb von kürzester Zeit in unterschiedliche Stimmungen versetzt. Und du weißt eigentlich überhaupt nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das ja, Satire? Das was soll das? Erinnert mich so ein bisschen an Filme von Terry Gilliam, was die Dramaturgie angeht, wie bei Brazil oder Thailand.
Ja. Richtig.
Genau. Mhm. Und gleich am Anfang gibt's einen Toten, den finden die jetzt nicht, sondern der stirbt da wirklich. Und Sekunden später wird es gar nicht mehr großartig thematisiert und du bist plötzlich mitten in einer völlig irren Geschichte, nämlich in dem Augenblick, als die ersten, das finde ich ja wirklich irre, stotternden und niesenden Wissenschaftler auftauchen, die sich dann gegenseitig Skelette klauen. Ja. Und dann gibt's dann noch röchelnde Obdachlose, der Bürgermeister hört sich gern reden und dann wird plötzlich über Mistomate auf der Landwirtschaftsmesse gesprochen und 2 Sekunden später gibt's dann einen Terroranschlag und alle liegen vergiftet am Boden. Du hast also wirklich permanent Brüche innerhalb der Erzählweise und das ist ungewohnt, reißt einen aber, finde ich, extrem mit. Und du hast wahnsinnig viele Doppelbesetzungen, was ich normalerweise eigentlich nicht so gut finde, aber das ist notwendig, weil wir haben insgesamt 17 verschiedene Rollen, aber das funktioniert hier sehr gut, finde ich, weil alle wirklich voll dabei sind, Spaß haben mitzuspielen, also Andreas von der Meden hat eine Doppelrolle, Günther König spricht auch 2 Rollen, Steffens auch, aber absolutes Highlight für mich in der Folge ist Edgar Bessen. Edgar Bessen als John und als Bürgermeister. Und darüber müssen wir definitiv reden, wie er das macht. Bei dieser Performance kriegt man wirklich eine Gänsehaut. Und darüber werden wir natürlich auch reden, über Bessens Art und Weise, wie er diese Rolle anlegt. Und insgesamt würde ich sagen, für mich jetzt nach 35 Folgen ziemlich weit oben, in der Nähe vom Bergmonster, der Höhlenmensch.
Okay.
Liegt vielleicht daran, weil ich Monster mit Fell so mag.
Sehr gut, deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Ich bin ja sehr behaart.
Ach, das wusste ich ja gar nicht. Wo denn? Hast du so Haare?
Zeig ich dir mal demnächst, ja.
Unbedingt. Hast du Haare auf dem Rücken?
Ein bisschen, ja. Es geht jetzt langsam los und das ist natürlich kritisch. Das ist übrigens was ich beim Cover ein bisschen vermisse, dass dieser Höhlenmensch keine Haare auf dem Rücken hat.
Ja, aber das Cover ist ja wirklich ein Schuss in den Ofen, oder?
Ja,
das stimmt. Das ist ein bisschen unmutig. Man fragt sich, was macht Fred Feuerstein da mit dem Walkie-Talkie?
Ja.
Wieso wirklich auch Walkie-Talkie?
Ja, ich habe es auch gar nicht verstanden. Und es ist
wo ist die Hammerzehe? Ne? Die Hammerzehe hätte ich ja viel lieber gesehen.
Ja, es ist auch, vielleicht hat sie da irgendwie eine falsche Memo bekommen, worum es da geht oder was zusammen. Also ich finde es sehr kinderbuchmäßig auch und bildet diese Stimmung nicht ab.
Ja, ähnlich wie beim Superwahl. Es ist auch so ein doch recht naives Cover. Es gibt übrigens noch ein anderes Cover. Das ist sehr schön und das wird für das Buch benutzt. Und das war ursprünglich ein Entwurf für den tanzenden Teufel, der dann verworfen wurde. Und das passt eigentlich nicht richtig, weil es so ein bisschen aussieht wie so eine balinesische Baron-Maske. Aber von den Farben und vom Ausdruck her finde ich das eigentlich besser. Das hat man dann wirklich nur fürs Buch benutzt.
Ja. Na, es ist so eine Phase auch, wo Al-Gharash dann sehr konkret wird auch in diesen zentralen Motiven.
Wieder mal. Ja, ja, also das ist so ein bisschen gewechselt, ja.
Das war früher so ein bisschen abstrakter, so wenn man an Karpatenhund oder sowas denkt, wo eigentlich fast nur Farben und Formen sind.
Geisterinsel.
Ja. Deswegen, das ist ein bisschen anderer Stil. Trotzdem, ja, interessant auch, dass du den Superwahl erwähnst. Diese Folge hier und auch die nächste, nämlich der Superwahl, die wir besprechen werden, sind tatsächlich so Kindheitsfolgen von mir.
Ah, okay.
Ich habe die beide oft auch im Doppelpack gehört, ist mir nochmal wieder aufgefallen, dass ich die so hintereinander weggehört hatte. Irgendwie hatte ich die auch so parallel wahrscheinlich in der gleichen Schublade liegen. Und die haben irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf mich. Ich kann die wirklich ganz gut zur Entspannung hören.
Findest du wirklich den Höhlenmenschen beruhigend? Ich finde den super unterhaltsam, aber beruhigend finde ich den eigentlich gar nicht. Das ist schon teilweise wirklich harter Tobak, gleich am Anfang auch.
Ja, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja. Also vielleicht ist beruhigend auch nicht das richtige Wort, aber weil diese Folge, ja, absolut bis auf diese 2 Ausnahmen, Anfang und auch diese eine Szene, vielleicht nicht so richtig spannend ist, sondern eher so interessant spannend. Also für mich ist das so eine, so die Anthropologie-Archäologie-Folge. Ich fand das als Kind immer total interessant, diesen Wissenschaftlern dazu zu hören, die spekulieren darüber, wann fängt menschliches Leben an und so. Ich war da irgendwie total auf diesem Trip, deswegen funktioniert das für mich. Okay. Und natürlich die Szene, die du angesprochen hast, klar, die hat mir richtig Angst gemacht. Diese Massenbetäubung auf dem Volksfest, die müssen wir unbedingt besprechen nachher.
Ja, das war heavy. Vermittelt.
Ja, und die hat auch eine ganz, also die ist toll gemacht und geht einem echt an die Nieren. Was mir jetzt beim Hören nochmal auffiel, dass hier auch in der Neufassung tatsächlich durchgängig eigentlich ganz schöne Musik verwendet wird.
Ja.
Das passt alles sehr gut. Wir haben ja schwer geschimpft über dieses Techno-Stück in der bedrohten Ranch. Diesmal sowas
Alles Gute.
Sowas gibt es hier nicht, Gott sei Dank. Und nicht zu vergessen habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen wirklich nochmal reingehört, das tolle Hörbuch gelesen von Eckhard Dux.
Ja.
Das ist wirklich ganz toll. Das hat er Gott sei Dank nicht in seiner Rolle als Dr. Hoffer gelesen, also mit Heuschnupfen, Stimme und Niesen. Dann hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber ich fand, es war eine tolle Idee, dass er sich das Buch ausgesucht hat.
Ja, man muss sich vorstellen, da war er 94
Wahnsinn,
Jahre alt,
Wahnsinn,
als er das eingelesen hat. Wirklich eine Wahnsinnsleistung. Und ich meine, du weißt ja, wie anstrengend das ist. Du bist ja mittlerweile auch jetzt versierter Hörbucheinleser. Das ist schon wirklich eine Leistung. Und das ist toll geworden.
Fand ich auch.
Die Stimme von Ecky Dux. Über den werden wir auch reden.
Ja. Ganz tolle Stimme und eine tolle Ergänzung, eine absolute Empfehlung, sich dieses Hörbuch nochmal dazu anzuhören. So, aber jetzt vielleicht mal ein paar Facts. Wir haben wieder mal einen MV Carey-Fall, ne?
Ja, MV Carey, The Mystery of the Wandering Caveman. Das ist erschienen auf Englisch am 12.08.1982 und das Hörspiel kam raus am 16.10.84.
Mhm. Genau. Mhm. Wollen wir einfach gleich einsteigen? Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwas brauchen vor, aber ich glaube, wir können uns gleich volle Lotte ins Geschehen schmeißen.
Auf Birkenstein stürzen.
Genau, richtig. Und das wird, wie gesagt, richtig dramatisch, denn der kollabiert hier auf dem Schrottplatz und verstirbt anschließend.
Kann ich helfen?
Wir müssen in die Harborview Lane.
Die ist dort drüben. Ein Stück die Straße hinauf und dann beim Sunset Boulevard rechts ab. Aber hören Sie, Miss, der alte Herr fühlt sich offensichtlich nicht wohl. Ich hole einen Arzt und...
Nein, nicht jetzt. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Und diese Kopfschmerzen. Ich hatte noch nie Kopfschmerzen.
Warten Sie, ich rufe einen Arzt.
Oh, einen Arzt? Ja doch, einen Arzt.
Ich telefoniere vom Büro aus.
Das soll angeblich Oskar Kluge sein. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch Karl Walter Diess, unser Professor Yarborough aus unserer Ägypten-Folge.
Ja.
Welche war das nochmal, die Ägypten-Folge?
Die flüsternde Mumie.
Die flüsternde Mumie, ganz genau.
Mhm. Ja.
Der wird aber gesprochen von Günter König.
Genau,
der keiner übrigens dann
von
auch
beiden.
Der Sprecher von Dr. Teriano ist.
Richtig.
Das erkennt man überhaupt nicht großartig. Und genau, was du gesagt hast, der verstirbt hier, ein Toter. Im Buch ist es sogar so, der stirbt auf dem Schrottplatzgelände, quasi in Justus Armen, also nicht dann später im Off im Krankenhaus, sondern wirklich live vor Justus und vor dieser Eleonore. Und das ist schon wirklich ein ganz schön heftiger Auftakt, finde ich.
Ja, finde ich auch. Das ging mir als Kind schon so an die Nieren. Ich fand das auch immer so ein bisschen unheimlich, dass der so über diese Kopfschmerzen klagt, also dass so Kopfschmerzen
kündigt
so ein Symptom sind, genau von
von
einem Schlaganfall oder was es dann ist. Und ich habe das eine Zeit lang auch gehabt als Kind, immer, dass ich immer ein bisschen Schiss hatte, wenn ich Kopfschmerzen hatte oder jemand Kopfschmerzen hatte. Ja. Also das ist sehr unangenehm und wie du sagst, ja gerade auch Eckhard Dux liest es auch toll, die Stelle im Hörbuch, dieses in den Armen von Justus, da wird einem tatsächlich ganz kalt ums Herz. Das ist ein ungewöhnlicher Auftakt, das stimmt.
Ja. Ja.
Dann gibt es aber Gott sei Dank Eleonore Hess, die vom Spicer-Institut erzählt, wo sie die Tiere pflegt und da ist dann gleich so ein bisschen mehr Stimmung drin, was vielleicht auch an der Sprecherin liegt, oder?
Ja, Susanne Wulko ist ja unsere Hess, die ist 7 Jahre älter als Olli und ich und die kennen wir ja schon aus der Singenden Schlange, da hat sie so einen ganz kleinen kurzen Auftritt als Marie und das ist auch die Stimme von Trixie Belden, sowieso eine sehr sympathische Stimme, die ich total mag. Die ist 1981 neben Barbara Focke und Karin Lienewig, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, eine von den Vampirbräuten von Dracula. Und außerdem ist sie seit Beginn, also seit dem Anfang dieser Serie, die Hilda, also die Freundin, bei Hanni und Nanni.
Ah ja, okay.
Seit mittlerweile 50 Jahren. Und somit, das wusste ich eigentlich auch nicht, Frau Körting hat mir das erzählt, Hanni und Nanni gibt es wirklich sogar noch länger als die drei Fragezeichen.
Ja.
Die haben jetzt gerade irgendwie 50-jähriges Jubiläum gefeiert.
Stimmt.
Zurück zu Susanne. Das macht sie wirklich sehr gut. Die Figur ist ja auch wirklich so ein bisschen ambivalent. Am Anfang ist sie wirklich sehr sympathisch.
Mhm.
ist auch so ein bisschen das Opfer und man denkt eigentlich, die könnte sowas wie eine zweite Ellie Jameson werden, so ein neuer Sidekick, hat, finde ich, auch eine ähnliche Stimme wie Katrin. Ja, also unser Regisseur Ralf meint ja, sie klingt wie Jens. Das finde ich ja nun nicht.
Ja, ich verstehe ein bisschen, was Ralf da meinte am Anfang, aber dann groovt man sich schnell ein. Und
aber ich finde, sie hat wirklich was von, sie hat ein bisschen was von der Stimme meiner Schwester, klingt ein bisschen wie Ellie. Aber dann wird sie ja nun leider zum Täter gegen Ende hin, das können wir jetzt schon verraten. Und das mögen die drei Fragezeichen ja überhaupt nicht. Und damit hat sie sich dann schon disqualifiziert. Obwohl, vollkommen richtig, die Stimme eigentlich sehr, sehr schön ist von ihr.
Genau. Und mir ging's wie dir. Also man denkt auch erstmal, es wird vielleicht auch wieder so ein viertes Fragezeichen, was ja gerne so ein Stilmittel war.
Ja.
Und eigentlich dann sehr smart damit gespielt auch mal. Das passiert ja auch nicht so oft, dass dieser Kumpel dann sich so dreht wie sie.
Das interessant ist, dann so gibt es später so ein Telefonat, wo sie dann wirklich telefoniert und wo man merkt, was sie eigentlich wirklich auf dem Kasten hat, dass sie nämlich auch ganz schön zickig sein kann.
Genau,
richtig. Und da merkt man dann auch, was Susanne auch drauf hat als Schauspielerin. Und das ist wirklich toll. Das ist
genau. Sie spielt ein Doppelspiel. Und apropos Doppelspiel, Doppelbesetzung, dann tritt Dr. Teriano auf, wieder Günther König.
Oh, Dr. Teriano, Sie sind hier?
Ja, meine Liebe, man hat mich benachrichtigt, dass Dr. Birkenstein gestorben ist. Es tut mir so leid, Eleanor. Kommen Sie, wir müssen noch einmal mit dem Arzt reden.
Ja, ich komme, Dr. Teriano. Also dann, auf Wiedersehen, Justus.
Ja, das ist ein zerstreuter Professor, ne? Kann man sagen.
Ja, vorhin, genau, also vorhin wirklich jetzt noch Birkenstein gewesen und jetzt wirklich in einer völlig anderen, in einer anderen Rolle, wirklich großartig gespielt, dieses in sich Verzögerte und das nach Worten suchen und alles nicht so parat haben. Und das ist toll. Da wird wirklich eine richtige Figur kreiert durch diesen Tick und diese Macke taucht im Buch überhaupt nicht auf. Und Francis hat sich überlegt und das ja auch im Skript vorgeschlagen, dass sich dieser Teriano immer räuspern soll. Das steht dann hier auch immer Teriano, Doppelpunkt, Klammer auf, räuspert sich.
Ja.
Und König hat dann wirklich eine richtige Nummer daraus gemacht. Ähnlich übrigens, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie Horst Frank in dieser Larry Brandfolge, Irrfahrt der Skelette oder Knochenmenschen oder sowas. Ja. Da räuspert sich Horst Frank auch immer wieder. Das ist wirklich herrlich, wenn das gut gespielt wird.
Ja.
Und König macht das hier auch wirklich fantastisch. Was kann man zu König sagen? Der taucht hier wirklich zum ersten Mal bei den drei Fragezeichen auf. Der ist geboren am 23. Dezember 1926, ist dann gestorben am 4. Juni 98. Und das war deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und auch ein Opernsänger, was ich gar nicht wusste. Der war der Erzähler bei Larry Brandt und bei Macabros, wenn ich mich nicht irre. Und der war ja auch über 50 Folgen lang Erzähler bei TKKG. Ab Folge 60, glaube ich, bist du doch der Spezialist.
Genau, richtig.
Das ist richtig, ne?
Kam er dann, nachdem Günter Dockerill verstorben war, hat er übernommen, richtig.
Aber König kennt man eigentlich in erster Linie aus dem Fernsehen und da war er der erste Kapitän des Traumschiffs.
Ach, siehst du mal, okay.
Ja, vielleicht hat man jetzt sofort ein Bild im Kopf. Der hat auch viermal Mr. Andrews gesprochen, Bobs Vater in Späte Rache, in Doping-Mixer und dann in einer anderen Folge habe ich jetzt vergessen. Und gibt hier eine wunderbare Performance ab, wie ich finde, und hätte eigentlich öfter auftauchen sollen bei den drei Fragezeichen.
Ja, genau. Ich habe ihn dann hier noch in den Perlenvögel, das Gold der Wikinger und so. Das war so der Einstand und er taucht dann immer mal wieder auf. Aber ich finde auch, er ist unheimlich wandelbar. Das ist nämlich auch toll.
Er hätte eigentlich noch mal eine richtig große Rolle haben.
Genau, vielleicht so eine durchgängige. Das stimmt, das ist interessant. Ich finde ihn auch hier wirklich super, gerade so als eine mögliche Variante von so einem Wissenschaftler. Es gibt ja ganz viele verschiedene in dieser Folge. Und
ja, man kann ja auch niesen.
Ja, genau, man kann vielleicht auch solche Ticks, die geplant sind, ein bisschen übertreiben. Da kommen wir dann noch dazu.
Ja.
Aber ich finde ihn hier sehr schön und freue mich auch immer über diesen Auftritt am Anfang. Also man hat irgendwie da, ist automatisch, stellt man die Ohren auf und hört zu und ist gespannt und wundert sich, was da passiert. Dann gibt es ja erstmal einen Zeitsprung. Passetti informiert uns, einige Wochen später findet Justus dann eine Nachricht, dass in Citrus Grove, einer kleinen Gemeinde im kalifornischen Bergland, ein Skelett gefunden wurde. Und dann beginnt die Geschichte und sie fahren mit dem Lastwagen eines Bekannten dahin und dieser Bekannte ist Mr. Wolf, auch gesprochen von Andreas von der Meden. Wir haben ja schon gesagt, er ist hier in der Doppelbesetzung am Start und ja eigentlich sowieso schon in einer Doppelbesetzung bei den Fragezeichen. Also Skinny Norris,
ja, das Morten, ist warum jetzt eigentlich? Nicht, ja gut, das war jetzt wirklich nur dieser eine Satz und es ist schade, dass Andreas, ja, und das kann er ja auch wirklich, wie wir wissen, dass er da nochmal so ein bisschen die Stimme verändert, weil er dann ja auch noch die Stefano ist und dann ist, ja, er auch noch Morten und dann ist er auch noch Skinny Norris. Aber ich glaube, da hat man einfach gesagt, komm hier, das ist ein Satz, das versendet sich, das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Aber das Tolle ist, ja, da haben wir ja noch einen legendären Auftritt, auch wirklich nur ganz kurz, der jetzt gleich Seite 2 unten kommt, der Tankwart.
Ja, genau. Wir müssen reinhören.
Ja, das ist wirklich super.
Guten Tag, Sir.
Hallo, Jungs. Ihr sucht wohl ein Quartier, was? Ja, da kommt aber ein bisschen spät. Citrus Grove ist voll. Ja, ihr könnt es ja mal bei Ned McGee versuchen. Da oben bei dem grauen Holzhaus an der Hauptstraße ist es. Aber passt auf, Ned, dieser geldgierige Bursche ist verdammt teuer.
Ja, genau.
Danke, danke. Vielen Dank.
So, das hier ist, wir erkennen es natürlich sofort, Franz Josef Steffens. und der macht hier was, was ich immer Opa Hoppenstedt Acting nenne. Das ist ja, nicht, ja, diese Charge, die Loriot in diesen Sketchen als Opa Hoppenstedt hat, ne? Also dieses früher war mehr Lametta und
ja,
Schwein,
die ganze
Schwein
Zeit gehabt. So. Ja, da kommt ja ein bisschen spät. Ja.
Das ist genau das, ja, und das ist ja so ein Trick, den man anwendet, ne, um die Stimme zu verstellen, was halt natürlich so ein bisschen absurd ist, wenn es so eine ikonische charismatische Stimme ist wie Franz Josef Steffen.
Ja, und ich meine,
eine lustige Variante.
Er schafft es wirklich so, ja, klingt ja ein richtiger Tankwart zum Frühstück, ja, jetzt erstmal ein Kännchen Diesel. Das ist wirklich, das ist super. Ich finde, das passt ganz toll. Das ist, ja, das macht Spaß. Da muss, ja, man dann auch, also wirklich, spät! Da muss, ja, ich wirklich echt total lachen. Das finde ich, ja, habe ich wirklich mich gefreut, als ich das gehört habe. Ich hatte das, genau, gar nicht mehr auf dem Schirm.
Das macht auch echt Spaß und es ist halt, wie gesagt, so ein Stilmittel, was mich immer zum Lachen bringt. Eigentlich fast egal, wer es macht, aber bei ihm, der hat sich halt wirklich richtig reingelegt in die Sätze, ja, mit dieser Charge, wie du sagst. Das ist sehr schön. So, und jetzt geht es dann also zu den McGees oder zu Ned McGee zumindest, der den drei Fragezeichen noch natürlich Geld abzockt, dass sie da in der Scheune wohnen dürfen.
Ja,
und wir
richtiger
erleben,
Schotte, ja, furchtbar.
Genau, richtig. Und wir erleben den Auftritt des Archäologens Dr. Brandon, der dann erstmal richtig schön in den Clash da gerät. Ne? Das ist ein richtig schöner Zwist, diese
ja,
beiden.
Wunderbarer Schlagabtausch zwischen den beiden, ja.
Können wir eigentlich mal reinhören jetzt.
Ja.
Das Skelett stammt aus Urzeiten, Dr. Brandon. Ja? Und? Es liegt auf meinem Grundstück. Also gehört es mir. Mir allein. Und wenn Sie sich noch einmal hier sehen lassen, dann schieße ich Sie über den Haufen.
Hören Sie, Mr. McGee, ich bin Archäologe. Für mich ist dieser Fund von allergrößtem Wert. Ich muss ihn untersuchen. Aber das geht nicht in der Höhle. Dazu muss ich das Skelett ins Labor bringen.
Ins Labor? Auf keinen Fall. Der kleine Kerl war die ganze Zeit in meiner Höhle und dort wird er auch bleiben. Niemand wird ihn wegschleppen und zersägen und unter das Mikroskop legen. Und warten Sie nur ab, bis ich meine Attraktion dem Publikum vorführen kann. Was? Schlange stehen werden Sie an der Kasse, um einen echten Höhlenmenschen zu sehen.
Was? Sie wollen diesen archäologischen Fund öffentlich zur Schau stellen? McGee, das dürfen Sie nicht. Sie wissen ja noch nicht einmal, wie alt die Knochen sind.
Alt genug sind Sie, Dr. Brandon. Was wir hier vor uns haben, ist der Beginn der menschlichen Kultur. Und das interessiert die Leute. Sonst wären ja nicht so viele gekommen.
Sie ungebildeter Tölpel. Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden.
Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Sofort.
Genau, ein sehr schöner Schlagabtausch und übrigens im Buch eine wesentlich längere Szene dazu. Da gibt's eine sehr lange Sequenz zwischen eben McGee und Brandon, die sich in der Talkshow
in
von Bob
Talkshow.
Engel,
ja, ja,
genau,
ja,
über den Fund des Höhlenmenschens in die Haare kriegen. Und das ist wirklich richtig toll. Das hat richtig so was von Frost versus Nixon irgendwie in dieser,
ja,
Show da.
Und
das ist
ja
ein ganz tolles
Ping-Pong. Lang im Buch auch. Ne?
Ja, 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 genau, ganz lang, ja, und auch toll gelesen wieder von Eckhard Dux. Und man hört da wirklich gebannt zu, weil da ja auch inhaltlich richtig was transportiert wird. Ja, da geht es ja um unterschiedliche Auslegungen, wie zugänglich soll Wissenschaft sein, ja, muss man das der Allgemeinheit zugänglich machen oder nicht. So verschiedene akademische Disziplinen.
Das ist toll.
Ja, ja. Das ist eine richtig schöne Szene, aber es ist schon klar, dass die so im Verhältnis einfach ein bisschen zu lang ist. Und ich verstehe schon, warum Francis die dann quasi eingedampft hat. Aber ist toll, macht Spaß anzuhören.
Verschwinden Sie! Und nehmen Sie Ihren Di Stefano auch gleich mit.
Wie kann man nur so verbohrt sein, Mickey? Dieser Fund gehört Ihnen nicht. Sie haben kein Recht, ihn auszustellen. Es ist Aufgabe der Wissenschaftler.
Kommen Sie morgen wieder, Brandon. Dann dürfen Sie das Skelett sehen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie $5 Eintritt bezahlen müssen.
Obla di, obla da, Mickey. Sie hören das Geld schon im Kasten klingeln, wie?
Dich hat keiner gefragt, Di Stefano.
Ja, Di Stefano. ist natürlich der Running Gag hier im Hörspiel, diese Obladi-Oblada-Nummer von Andreas von der Meden. Das ist so, im Buch tauchen diese Reime überhaupt nicht auf. Auch nicht dieses Schnipp-Schnapp-Nase ab. Man denkt ja immer, okay, hat das jetzt Andreas von der Meden etabliert, um da jetzt wirklich nochmal eine andere Figur draus zu machen, weil er ja vorher auch schon Mr. Wolf war. Nein, das steht hier wirklich genauso im Skript. Und dadurch wird die Figur wirklich wunderbar bunt und unverwechselbar. Und auch gerade natürlich durch dieses Beatles-Zitat. Ich sehe jetzt da immer so einen kleinen Paul McCartney vor mir, der sich als Kasperle verkleidet hat. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weißt du denn, was Obla di Obla da überhaupt heißt?
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kenne natürlich den Beatles-Song, aber wo das herkommt, das hast du wahrscheinlich recherchiert.
Also wo das herkommt, weiß ich jetzt wirklich nicht. Tut mir leid, aber ich weiß, was es heißt. Es kommt si, kommt sa. Es kommt, wie es kommt. Das Leben geht weiter.
Ja, ja, life goes on.
Obla di, obla da. Kennst du denn auch von dem Beatles-Song die deutsche Version? Die ist natürlich wieder ganz schrecklich. Von wem ist die?
Ja, ich kenne sie nicht.
Von wem kann die nur sein? Nicht von Gerhard Fiedler und auch nicht von Horst Frank, sondern von Howard Carpendale.
Obla di, obla da. Liebe Güte.
Ja.
Okay. Hast du den Text da irgendwie parat? Wie ist das
leider
übersetzt?
Nein. Er singt also wirklich bitte obla di, obla da und dann letztendlich ist es ja ein toller Song. Aber Howard Carpendale, also wenn man das im Video sieht, ist es richtig schrecklich.
Gut, alle mal angucken jetzt oder vielleicht lieber nicht. Ja, es ist auch so ein bisschen grenzwertig, ne? Also ich freue mich auch, ich lache natürlich drüber, aber so spätestens ab dem 5. Auftritt sagt man auch, ach du, Di Stefano, vielleicht mal mehr so die innere Stimme.
Na, aber ich finde, er spielt es super. Er spielt es dann ja auch zum Beispiel, wenn er ertappt wird mit diesen Tauchutensilien.
Genau, das stimmt.
Dann wird er plötzlich dann auch ernst.
Verschiedene Varianten davon.
Das ist so jemand, der ist, weißt du, der ist die ganze Zeit gut gelaunt. Das ist so einer, ich kenne so ein paar Leute, die dann wirklich immer witzig sind, immer witzig und immer einen flotten Spruch auf den Lippen haben. Und es hört dann irgendwann gar nicht mehr auf. Und du merkst aber, okay, was, wie ist der in Wirklichkeit drauf? Und das ist ja bei dem Di Stefano auch nicht ohne, wie wir wissen.
Stimmt, das fand ich auch ganz schön, dass der später auch, da gibt es dann fast so böse, fiese Varianten von
dem
Reimen.
Wenn er auch mit dem Spray ankommt. Und das ist gut. Die ganze Zeit nur an der pseudo-freundlichen Oberfläche. Und das wird natürlich durch diese Art und Weise in Reim zu sprechen natürlich noch extremer und noch deutlicher, dass der die ganze Zeit nur eigentlich die Kontenance wahrt.
Ja, das stimmt. Das macht er wirklich ganz schön. Und man freut sich dann, wenn er auftaucht. Jetzt geht es hier erstmal in die Höhle. McGee lädt die drei Fragezeichen ein und es gibt eine kleine Führung.
An die Wände des Museums habe ich Großfotos gehängt. Die Leute wollen ja schließlich was sehen. Da hinten ist das Modell eines alten Indianerlagers. Und ganz hinten, in der Höhle, da ist der Steinzeitmensch.
Das Skelett ist nur zum Teil erhalten. Aber am Schädel fehlt fast gar nichts.
Es ist fast alles vorhanden. Der Bursche ist ja nicht besonders groß, aber die Menschen waren damals eben klein. Kaum einen Meter hoch.
Es ist beeindruckend, Mr. McGee.
Ja, die Lampen leuchten das Skelett gut aus.
So, das finde ich eigentlich ganz schön, dass diese Höhle hier soundtechnisch so ein bisschen zurückhaltend umgesetzt ist. Dass es eher so eine kleine Höhle ist, ne? Weil man sieht eigentlich eher dieses Museum vor sich. Wird auch schön beschrieben so und die Stimmung ist plötzlich toll. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, wenn man da so eine riesige Stalaktitenhalle draus gemacht hätte.
Es ist ja wirklich
klein,
es ist nicht so groß. Ja.
Nee, genau. Und dadurch wird es sogar wirklich ein bisschen realistischer. Weißt du denn eigentlich, lieber Andreas, dass ich Höhlenfan bin?
Nein.
Ich kann das, glaube ich, wirklich so sagen. Ich finde es wirklich spannend mit Höhlen immer. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Du bist Höhlenfan und ich bin Metalldetektor-Fan. Können wir uns doch mal zusammentun? Das wusste ich ja gar nicht.
Nee, genau.
In welchen Höhlen bist du denn immer unterwegs?
In welchen? Was machst du denn da, Kai? Genau, nein. Also ich war schon in verschiedenen Höhlen. Ich war tatsächlich in Australien mal auf so einem Trail, wo wir auch so einen Aborigine-Führer hatten, der uns in so verschiedene Höhlen geführt hat. Das fand ich total interessant. Aber jetzt, dieses Jahr, war ich zum ersten Mal auf Island in einer Eishöhle. Das war toll. Da musste man sich so Metallzusätze auf die Schuhe pappen und konnte dann da rein. Und es waren da ganz abgefahren. Da gab es abgefahrene Pilze und auch so dann so
Eisstalaktiten in Eishöhlen.
Und sowas. Ja, ja, so merkwürdige phosphoreszierende Sachen. Das fand ich total interessant. Und ich mag einfach diese Stimmung so. Ne? Also wir haben ja schon mal über Unterwasserhöhlen gesprochen. Das wäre für mich der absolute Horror. Also so rein.
Das habe ich jetzt übrigens. Das habe ich jetzt auf Mallorca gemacht. Ich war jetzt
wirklich?
Im Sommer. Bin ich in eine Höhle hineingetaucht.
Gott,
das ist aber so eine Höhle, wo man wirklich, ja, da musst du reintauchen, musst dann kurz mal 2 Meter lang, musst du tauchen und dann tauchst du auf, dann bist du in so einem Hohlraum und dann musst du nochmal tauchen. Das habe ich zusammen mit meiner Tochter gemacht. Das war, das war toll und hat sich auch nicht jeder getraut, aber das fand ich irre, habe dann aber auch gemerkt, wenn es jetzt noch 2 Höhlen weitergeht, dann kriegt man wirklich Beklemmungszustände. Das ist nicht ohne.
Nee, genau, das würde mir auch echt dann Sorgen machen. Aber ansonsten toll. Ich kann, wenn man sich für Höhlen interessiert hat, noch hier einen tollen Film empfehlen, einen Dokumentarfilm. Und zwar von Werner Herzog, den erwähnen wir ja auch ab und zu mal.
Ja.
Nicht so oft wie Stanley Kubrick, aber fast. Cave of Forgotten Dreams ist ein Dokufilm von ihm, wo er mit einem ganz kleinen Team in diese Höhle in Chauvet in Südfrankreich rein durfte. Die ist eigentlich zu.
Ja.
Und diese mit ältesten erhaltenen Höhlen Malereien angucken konnte. Die sind irgendwie 30.000 Jahre oder noch älter.
Ah.
Und das ist ganz, ganz toll. Der ist ganz stimmungsvoll gemacht. Herzog erzählt es natürlich auch
mit seiner Schmeichelstimme.
Voice-over,
ja.
Und wie die dann da drin sind und du kriegst nochmal so ein ganz neues Verständnis für, was Höhlenmalereien eigentlich sind.
Mhm.
Und auch wie die so fast wie so animiert gewirkt haben müssen, wenn du mit so einer Fackel, mit so einer Feuerfackel davor standest, dann tanzen die so und so. Das haben die so nachempfunden. Das ist ganz toll.
Und wie alt sind diese Höhlenmalereien?
Ja, das ist so 32.000 Jahre oder sowas. Also in Europa, glaube ich, mit die ältesten, die es gibt. Und man darf da halt auch gar nicht rein, weil also ganz zu viel Kohlendioxid und
zerstört diese Bilder,
und so zerstört man diese Sachen. Aber die durften das, den gibt es, glaube ich, auch in 3D oder so. Also ein ganz, ganz toller Film. Und dann gibt's noch einen grandiosen Horrorfilm, The Descent, der Abstieg, den ich einfach auch ganz toll finde, wo so eine Gruppe von Freundin so eine Höhlenexpedition macht, dann da drin verschüttet wird und ist dann mit so ganz schrecklichen humanoiden Mischwesen.
Oh Gott, ey, den habe ich gesehen. Ich glaube, den fand ich total doof.
Fandst du doof? Echt?
Ja, irgendwie der Titel sagt mir was.
Ja. Den hat einer der besten Jumpscares der Filmgeschichte. Die filmen dann immer mit so einer Videokamera im Dunkeln.
Achso, das
und
ist so ein
dann siehst du plötzlich zum ersten Mal so ein Geschöpf neben der einen plötzlich auftauchen. Also das ist, der Film ist kein Found Footage, aber es gibt so Sequenzen und das ist einer, da bin ich im Kino wirklich aus dem Sessel gehopst. Gut, okay, also es ist ein bisschen.
Muss ich mir wahrscheinlich nochmal.
Brachiale, guck nochmal. Wenn man
der
sich
beste
für
Höhlenfilm aller Zeiten ist ja wohl Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Ja,
das
natürlich.
Ist ja wohl klar. Oder?
Das ist absolut. Die Erde als Höhle, besser kann man
mit James Mason. Toll, das ist ein absoluter Sonntagsfilm. Kann man wunderbar zum Kochen sich angucken.
Den finde ich auch gut.
Okay.
All das ist ja diese Höhle hier nicht. Trotzdem muss sie bewacht werden. Und wer macht das? Grandios, der John.
Der Edgar Bessen.
Ja, Mr. McGee?
Du passt ab sofort auf. Niemand darf das Skelett sehen, der nicht bezahlt hat. Verstanden?
Ja, Mr. McGee. Ich habe verstanden. Er will, dass ich Wache stehe. Aber der Tote wird den Rummel nicht mögen. Ich hätte das auch nicht gern, wenn die Leute kämen und meine alten Knochen anstarrten.
Aber er merkt es doch nicht, John. Er ist doch längst tot. Oder?
Bist du da ganz sicher?
Ja, sensationell. Auch ein klein bisschen Oper Hoppenstedt-Acting, aber dann macht er sich das wirklich nochmal ganz anders und ganz toll zu eigen hier.
Ja, er macht das, er übertreibt es nicht. Also Edgar Bessen, muss man noch was dazu sagen, hatten wir auch noch nie. Wirklich ein waschechter Hamburger, der ist 1933 da auch geboren. Ein großer Volksschauspieler, der wirklich lange Jahre am Hamburger Unsorgtheater gespielt hat. Und der war im Studio unendlich freundlich, sehr zuvorkommend, sehr höflich und ein extrem intensiver Schauspieler, der sich wirklich in jede Rolle reingebissen hat. Der hat dann auch vorher gefragt, okay, wie soll ich den machen? Es steht nämlich hier auch von Francis vermerkt, was ich ja so ein bisschen seltsam finde, John, und dahinter steht dann schwachsinnig. Also das ist ja nun jetzt eigentlich nicht schwachsinnig.
Fand ich auch gar nicht,
Eher ein bisschen einfältig und simpel und leichtgläubig und ängstlich. Und das, finde ich, hat Bessen grandios umgesetzt. Dieses Hilflose und dieses Naive. Genau. Und ich weiß auch noch, wie wir gestaunt haben, als der dann plötzlich, nachdem er so ein paar Sachen sich überlegt hatte oder auch angeboten hatte, wie der plötzlich angefangen hat, mit dieser heiseren Stimme zu sprechen. Mhm. Ja. Das hatte er sich wahrscheinlich vorher auch ein bisschen überlegt und gedacht, okay, wie klingt so ein abergläubisches Faktotum, so ein Außenseiter, der keinen festen Wohnsitz hat.
Ja.
Und dann hatte er diese Stimme gefunden und dann ist uns wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen. Sehr unglaublich variabel sowieso, immer als Schauspieler und auch als Sprecher. In jeder Rolle anders. Der spricht auch noch den Bürgermeister, der dann auftaucht, der wird im Hörspiel namentlich auch erwähnt, Harry Chenoweth. Frau Körting hat dann den Namen aber gestrichen, weil es keiner aussprechen konnte. Klang dann immer nach Chenoweth oder keine Ahnung. Das war auch Edgar Bessen. Kommt man eigentlich gar nicht drauf, dass das eine und die gleiche Stimme ist.
Nee,
war dieser Bessen nicht eigentlich auch bei TKKG?
Ja,
war
der unbedingt. Kommissar Glockner, Gabis Vater, lange eine durchgehende Rolle. Und daher kennt man ihn. Und ich war auch wirklich baff, weil ich die tatsächlich nicht zusammengepackt habe.
Die ist völlig anders,
in meinem Kopf, diese Stimme. Genau, das habe ich dann auch jetzt im Nachhinein erst nochmal begriffen. Das war ja auch Edgar Bessen. Ganz toll.
Sieht man mal, wie vielfältig der war. Und war der nicht sogar auch in dieser TV-Serie dabei? TKKG?
Genau. Ich glaube, der hat den auch tatsächlich in der Fernsehserie gespielt oder in einer der Varianten. Ja. Da gab es mehrere. Ja. Aber das stimmt. Ja, sehr vielseitig wirklich und hat wahrscheinlich viel Theater auch gemacht und so.
Sehr viel und auch ganz viel plattdeutsches Theater. Also man hat auch mal gedacht, okay, spricht der überhaupt Hochdeutsch, weil der auf der Bühne wirklich extrem platt gesprochen hat, aber vor dem Mikrofon war er ein absoluter Künstler. Was dann ein bisschen traurig war, irgendwann konnte er dann bei Frau Körting nicht mehr die Treppen steigen. Fuhr er dann immer mit dem Fahrstuhl hoch und meinte dann wirklich eines Tages zu Frau Körting, das wäre jetzt sein letzter Einsatz gewesen, er könnte jetzt nicht mehr ins Studio kommen. Und das war kurz vor seinem Tod, 2012. Oh, da hat er, glaube ich, wirklich noch eine TKKG-Folge aufgenommen und kurze Zeit später ist er dann verstorben.
Nee, der macht das großartig hier und auch immer so am Rande, kurz bevor es zu dick wird. Ich liebe dieses, wenn Peter sagt, aber der Höhlenmensch, der ist doch der längst tot. Und er sagt dann, bist du dir da ganz sicher?
Das ist toll.
Das ist wirklich super.
Hey, wo willst du denn hin?
Vielleicht sind noch mehr Abdrücke in dem Wald da drüben.
Hey, warte mal. Du willst doch nicht etwa da reingehen. Es könnte ja noch einer da drin sein und überhaupt, wenn wir Frühstück wollen, dann müssen wir uns beeilen. In der Gaststätte wird wieder ein gewaltiger Andrang sein. Und komm schon, sonst verhungern wir hier noch.
Aber Peter, die Spur könnte wichtig sein.
Für wen denn, Justus? Los, komm, wir haben Hunger. Und den Wald können wir immer noch durchforsten.
Ja, das finde ich auch. Mir knurrt schon der Magen.
Na gut, Kollegen, gehen wir was essen.
Ja, was ist denn hier los?
Dem Bob Peter knurrt und Bob schon der Magen.
Unglaublich zickig, fast schon aggressiv, genau, weil sie Hunger haben.
Ja, die sind hangry.
Ja, da ist ja besonders Jens die absolute Diva, die schon an den Fingernägeln kaut. Und ich gebe dann auch noch meinen Senf dazu. Heutzutage hätte man das wahrscheinlich ein bisschen anders gespielt. Dann hätte ich wahrscheinlich ausgleichend eingegriffen.
Ja,
ich hätte dann Peter beruhigt, hätte gesagt, okay, komm, hier sind doch ein paar Blaubeeren, isst die doch. Aber ich finde auch besonders, Jens schießt da so ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja. Aber man hätte es anders spielen können. Aber genau so steht es auch im Skript, was eigentlich ganz gut ist, denn es wird auch klar, dass eben nicht alles immer so rosig ist zwischen den drei Fragezeichen und das kommt hier schön rüber.
Das stimmt. Und wahrscheinlich ist es auch, wie du sagst, also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass ihr da eure Energie gegenseitig ein bisschen abgenommen habt, dass du eben nicht ausbalanciert hast, sondern sich da draufgelegt hast dann mit der Intensität.
Ich glaube, Frau Körting hat gesagt, so, und jetzt kommt eine neue Szene, da habt ihr Hunger und dann seid ihr richtig sauer. Und dann haben wir das vielleicht einmal gemacht und dann hat sie wieder irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt und hat gesagt, nee, okay, noch, aber wir haben es doch jetzt gerade gut, nein, noch mal richtig und jetzt gib mal Gas. Und dann haben wir wirklich, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es mal richtig wütend und richtig sauer. Aber das ist gut, das war eine gute Idee von ihr.
Ja, nee, das ist eine lustige Stelle. Und ich stelle mir auch immer vor, dass sie dann so mit dieser Haltung in das Restaurant gehen. Was passiert ihr danach? Dass die wütend die Tür auftreten und will jetzt was essen, sich da hinsetzen. Genau. Justus ist ja dann ein bisschen zivilisierter und lädt Dr. Teriano und Dr. Hoffer vom Spicer-Institut zu sich an den Tisch. Und dann, ja, erleben wir zum ersten Mal Dr. Hoffer, der Mann mit dem Heuschnupfen.
Entschuldigung, ich habe Heuschnupfen. Nein, ein besonders angenehmer Tischnachbar war Brandon wirklich nicht.
Nun ja, lieber Hoffer, das hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Immerhin hat Brandon den kleinen Menschen da im Berg entdeckt und man sollte ihm Gelegenheit geben, ihn zu untersuchen.
Wen interessieren die Ergebnisse einer solchen Arbeit schon? Doch höchstens eine Handvoll Menschen.
Dr. Hoffers Forschungen zielen mehr auf die praktische Anwendung. Er versucht unter anderem zu verhindern, dass die Menschen Schnupfen bekommen. Sehr weit scheint er noch nicht damit gekommen zu sein.
Da haben Sie recht. Ich könnte schon viel weiter sein, wenn ich mehr Geld für meine Arbeiten hätte.
Ja, irre. Also ich habe das gehört und dachte, das gibt's ja gar nicht. Da ist jetzt Didi Hallervorden. Ja, der klingt Wahnsinn. Wie Didi Hallervorden.
Klingt nicht nach sich, finde ich. Wirklich. Nee,
Palim, Palim. Ich hätte gerne eine Tüte Pommes Frites. Nein, aber ne, ist also wirklich. Und jetzt wirklich großer Auftritt von Ecki Dux. Unser Rama Sidrirandu aus dem feurigen Auge. Wir haben ja vorhin schon kurz über ihn gesprochen und der ist jetzt 96 Jahre alt und arbeitet noch immer.
Toll.
Unglaublich toller, toller Schauspieler und eine Stimme, die wirklich jeder kennt oder kennen muss. Ja. Er ist zum Beispiel Arthur Spooner in King of Queens. Hat natürlich unglaublich viele Spielfilme synchronisiert, legendäre Klassiker wie zum Beispiel Flavius in Quo Vadis 1951. Dann war er Lieutenant Joyce in der Brücke am Kwai 1957. Mhm. Dann war er Ice in West Side Story, George Peppard in Das war der Wilde Westen von 1962. Ja. Und natürlich legendär die Stimme von Anthony Perkins in Psycho von Alfred Hitchcock.
Natürlich,
dem Original von 1960. Dann war er, ich muss das hier alles aufzählen, weil ich wirklich,
irre.
Ich wusste das ja schon, aber viele Sachen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Edward Young in Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando. Da war er der Freund von Christian Fletcher. Und dann, ich glaube, dann hat er sogar in der ersten Verfilmung von, also wo Charles Laughton der Bly war, auch mitgesprochen. Dann war er Clay Boone in Cat Baloo mit Jane Fonda und diesem betrunkenen Lee Marvin. Kennst du den Film? Der ist super.
Ja, ja, ich kenne ihn.
Einmal sogar Robert De Niro, nicht gesprochen damals von Christian Brückner, sondern von ihm, von Ecki Dux in 1900. Okay. Von Bernardo Bertolucci. Da war Marcello Mastroianni, Steve Martin in dieser Mein Vater, die Braut. Ich weiß gar nicht, heißt
das? Steve Martin.
Steve Martin. Dann hat er auch Audie Murphy gesprochen, diesen berühmten Western-Darsteller der 50er und 60er Jahre. Dieser hochdekorierte Kriegsheld. Ja. Und dann natürlich, last but not least, hat Ecki Dux das Erbe von Joachim Höppner übernommen und war die Stimme von Gandalf von Ian McKellen in allen drei
Hobbit-Verfilmungen.
Und der
auch
ist
toll gemacht, weil er es nochmal sich zu eigen gemacht hat.
Ja, und das war natürlich auch kein leichtes Erbe und er hat es wirklich toll gemacht.
Ja.
Ecki Dux ist am 19. Dezember 1926 in Berlin geboren und hat dann 1948 das erste Mal auf der Bühne gestanden, am Renaissance-Theater.
Ja,
okay. Und dann war er auch relativ schnell schon vor der Kamera, zum Beispiel in diesem Kurt-Götz-Film Das Haus in Montevideo. Und richtig bekannt wurde er dann aber Mit diesem Defa-Märchenfilm Das singende, klingende Bäumchen von 1957. Kennst du das?
Nee, das kenne ich nicht. Sag
mir das ist ein ganz toller Märchenfilm. Ja. Da spielt er einen Prinzen, der um die Hand einer verwöhnten Prinzessin anhält und reitet dann hoch zu Ross durch irgendwelche Pappkulissen und begegnet dann, aber das ist wirklich künstlerisch wertvoll, und begegnet dann eines Tages irgendeinem Kleinwüchsigen, da werden so Klaus Störtebeker-Vibes bei mir wach.
Ja.
Das ist so eine Art Rumpelstilzchen, und vor dem hatte ich als Kind immer eine Heidenangst, weil der immer so seltsam gelacht hat, dieser Kleinwüchsige, dieser Zwerg. Mhm. Der Clou ist dann aber, dass sich Ecky Dux irgendwann in einen Bären verwandelt und die Hälfte des Films in so einem Teddy-Kostüm steckt, was wahnsinnig anstrengend gewesen sein muss, wie er dann irgendwann mal erzählt hat. Und dann hat er auch erzählt, dass dieser Film, also Das singende, klingende Bäumchen, in England seit den frühen 60er Jahren als Kultfilm gilt und bis heute von der BBC regelmäßig ausgestrahlt wird. Also nehm mal an, sowas wie bei uns Dinner for One oder sowas.
Ah, ja,
da gibt es übrigens auch einen wunderbaren englischen Trailer dazu auf YouTube, The Singing Ringing Tree. Und da sieht man dann auch Ecky Dux mit Prinz Eisenherz Frisur und man hört den Zwerg lachen. Also wie gesagt,
für mich aber ist das synchronisiert auf Englisch dann? Oder machen die das mit Untertiteln?
Übersprochen. Das ist übersprochen.
Ah ja, also mit so einer Voice-Over.
So wie man früher in Russland und in der Türkei synchronisiert hat. Aber der Trailer ist nur ganz kurz, 2 Minuten. Aber es ist wirklich toll. Ein super Film. Sehr, sehr schön.
Okay,
gibt es dann auch irgendwelche Plastikfische, die dann irgendwie in so einem Bassin schwimmen. Eine ganz andere Art, Märchen zu erzählen. Aber unglaublich toll. Also ist wirklich definitiv so ein Weihnachtsmärchenfilm.
Ja, genau.
Ecky Dux.
Kann ich mir gut vorstellen. Muss ich mal checken. Sag mal ganz kurz, ich hänge immer noch daran an dem Gandalf, Eckhard Dux als Gandalf. Und das können wir ja vielleicht auch mal erwähnen. Ist ja bekannt, dass du die Herr der Ringe-Synchro gemacht hast. Aber Katrin, deine liebe Schwester, hat ja dann die Synchronregie vom Hobbit gemacht.
Genau.
Habt ihr euch da ausgetauscht? Habt ihr irgendwie gemeinsam überlegt, wer den Gandalf übernehmen konnte?
Ich hab dann leider eben keine Zeit mehr gehabt. Ich hätte das gerne gemacht, den Hobbit, aber ich hatte dann keine Zeit mehr. Und dann habe ich wirklich Katrin vorgeschlagen, weil die sich eigentlich auch wirklich gut auskennt und auskannte schon mit dem Werk von Tolkien. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich den Trailer zum Hobbit auch aufgenommen habe. Da gibt's ja noch diesen Gesang der Zwerge, das habe ich dann auch noch getextet, das haben wir aufgenommen. Und bei dem Trailer war noch nicht klar, dass das Ecky Dux machen sollte. Mhm. Da hatten wir dann, weil leider Achim Höppner tot war, da haben wir dann Gunter Schoß genommen. Mhm. Und dann gab's ein großes Casting und irgendwann, das hat dann aber Katrin übernommen, irgendwann wurde es dann zum Schluss Ecky Dux.
Okay, und das musste wahrscheinlich Peter Jackson auch wieder absegnen.
Ja, ja, das hat er dann, das ging dann wirklich nach Neuseeland. Und da waren die natürlich wirklich auch, Peter Jackson mochte die Stimme von Achim Höppner total, aber man konnte natürlich nichts machen. Und ich fand aber, Ecky hat das wunderbar übernommen und hat natürlich jetzt nicht versucht, Achim Höppner zu kopieren, weil er eine ganz andere Diktion hat. Aber es klappte gut. Ich fand das großartig, wie er das gemacht hat.
Fand ich auch toll. Jetzt müssen wir unbedingt zurück ins Hörspiel, denn jetzt bewegen wir uns langsam mit großen Schritten auf die krasse Szene vor, die wir schon angesprochen haben, beim Volksfest. Diese ganze Szene wird jetzt aber erstmal eingeleitet mit einem, wie ich fand, doch etwas schrägen aus der Rolle fallenden Musikstück. Wir hören mal kurz rein. Genau, also es fällt ja in dem Sinn eigentlich nicht aus der Rolle, sondern es ist wie so eine Big Band, die da spielt, also so eine Marching Band.
Ja, das steht, ist Geräusche, Musik einer Blaskapelle, Stimmengewirr. Ja.
Blaskapelle war das Wort, das mir nicht einfiel. Ja, genau. Genau, ich habe mal geguckt, das ist tatsächlich das Stück, das heißt Parademarsch von Phil Moss und das ist ja das Alias von Manuel Buckert, was da doch eigentlich wirklich sehr schön passt.
Ah,
wenn es natürlich so ein bisschen, man den Sound oder dieses Stück nicht so kennt in diesem Europa-Portfolio, fand ich aber schön eingesetzt hier an dieser Stelle. Ja, und dann sind wir auf diesem Volksfest.
Genau, und da dann erzählt der Bürgermeister, der, wo dann auch noch gesagt wird, er hält sehr gerne Reden.
Ja,
das genau. ist der Sakteriano. Das ist der Bürgermeister. Er hält sehr gerne Reden. Mhm. Und dann wird's ja so ein bisschen absurd. Dann soll Miss Tomate das Band durchschneiden. Im Englischen, ich habe dann wirklich gedacht, Moment mal, was sagen die dann da im Original? Dann habe ich geguckt. Da heißt die übrigens nicht Miss Tomate oder Miss Tomato, sondern, wie heißt sie? Miss Avocado.
Nein.
Ja, und komm, dann, wirklich, wahrscheinlich in Wahrheit ist das eine Kannibalin aus dem Avocado-Dschungel des Todes.
Gerade sagen,
da ist er, da ist er schon wieder. Irre. Ja.
Das wäre interessant dann, gewesen, dann wäre die Story nochmal ganz anders abgebogen.
Wenn richtig, genau. Aber dann bricht das plötzlich total.
Ja.
Und dann, das ist schon wirklich irre, oder?
Ja.
Justus, was ist los?
Die Leute fallen um. Wieso? Was ist los? Himmel, was ist los?
Alles war kalt. Justus roch feuchte Erde. Er war ganz steif und verkrampft. Und in der Nase kitzelte es. Er machte die Augen auf. Er lag auf dem Boden im Gras. Die Rasensprenger waren abgestellt. Er richtete sich auf und blickte hoch. Als ersten sah er Dr. Brandon, der nur ein paar Meter von ihm entfernt lag. Einige Meter weiter erhoben sich gerade Dr. Terriano und Dr. Hoffer. Überall im Park lagen und saßen Männer, Frauen und Kinder. Einige waren noch betäubt, andere wachten gerade auf.
Ja, also wie gesagt, mir läuft es hier auch jedes Mal beim Hören wieder ein bisschen kalt den Rücken runter, weil das ganz anders, wie du sagst, das ist nimmt eine ganz andere Wendung. Ja. Es ist ein richtiger Terroranschlag.
Ja.
Ich finde es auch toll, wie ein Passetti das da abmoderiert mit diesem Alles war kalt. Überall im Park, ne, lagen und saßen Männer und Frauen. Also das ist richtig, richtig fies, unangenehm. Auch dieser Zeitsprung, auch schön inszeniert mit dieser Kirchturmuhr dann, dass sie über 40 Minuten bewusstlos waren. Irre, ist eine krasse Sequenz und da kriegt das Hörspiel nochmal ja so eine Tiefe und Schwere auch, muss man sagen.
Obwohl wir jetzt erfahren, wie das da, oder später erfahren, wie das Ganze gemacht wurde, mit einer Berieselungsanlage.
Ja, genau. Genau. Das ist ja auch interessant, wie diese.
Da wird dann wieder ein bisschen der Drive rausgenommen.
Genau, weil auch die Begrifflichkeit da so ein bisschen wild ist. Das heißt irgendwie die Berieselungsanlage und es gibt noch tausend
Chemikalien,
andere Begriffe. Der Betäubungsmittelanschlag und so. Ja, das ist irgendwie sehr schräg. Übrigens gibt's auch eine, kurz danach habe ich entdeckt, eine kleine Stelle. Hier fährt ein Feuerwehrpolizei oder Krankenwagen im Hintergrund vorbei. Wir hören kurz rein.
Wir sind über 40 Minuten bewusstlos gewesen. Und nicht nur wir. Alle anderen im Park auch. Die Beregnungsanlage? Hä? Wieso? Überlege doch mal, Peter.
So, und das ist jetzt weder aus Amerika oder aus Garmisch-Partenkirchen. Ich würde mal auf Frankreich tippen, oder? Es hat so was Französisches.
Ah ja, okay.
Weiß nicht, ob sich Frau Körting da vergriffen hat beim Senkel, beim Bandsenkel. Aber interessant, so bleibt es immer abwechslungsreich, welche Einsatzgruppen aus welchem Land da irgendwie auftauchen.
Aber demnächst hören wir Feuerwehr aus Island. Wie hören die sich eigentlich an? Hast du gehört?
Ich war ja in der Höhle, die habe ich nicht mitbekommen.
So, gut. Ja, jetzt was passiert jetzt? Wo sind wir jetzt?
Ich habe hier noch den John, der nochmal ganz toll spielt. Wollen wir das nochmal hören?
Der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch. Er ist weg. Da war was und hat ihn mitgenommen.
John, was ist los? Was ist mit dem Höhlenmenschen?
Da ist was gekommen. Ich hielt Wache, genau wie Mr. McGee es mir befohlen hat. Ich hörte hinter mir ein Geräusch und drehte mich um. Und da.
Was war da, John? Sag's doch schon.
ein Ding, ein schreckliches Ding mit einem einzigen großen starren Auge und Stoßzähnen wie bei einem Elefanten.
Ja, das hätte man jetzt auch wieder völlig anders spielen können, aber durch diese Verzweiflung von Bessen und durch diese Intensität bekommt man wirklich richtig Mitleid. Der chargiert hier zwar stark, aber das berührt einen total.
Ja.
Dieses Gepresste, das macht so unheimlich. Das ist wirklich gut. Das ist sehr, sehr schön.
Und das ist, wie du richtig gesagt hast, das habe ich gar nicht so formuliert für mich, dieses, dass der auch ein bisschen so eine geschundene Seele ist, bisschen so ein missbrauchter Typ auch irgendwie, der in dieses Ding da reingeschmissen wird, so ein bisschen leichtgläubig ist und natürlich, dem man dann alles Mögliche vormachen kann und der auch vielleicht dann einen Taucheranzug nicht erkennt, sondern denkt, das ist irgendein Urwesen.
Ist auch kurzsichtig.
Genau, da kann man da schon mal die Taucherbrille für ein großes Auge halten, das kann passieren, das stimmt, genau. So, dann sind wir wieder bei den McGees und hier habe ich mich sehr gefreut, als Frau McGee plötzlich auftaucht und ihrem Mann den Erpresserbrief überreicht, nicht weil sie einen Erpresserbrief überreicht, sondern weil sie gesprochen wird von Ingeborg Kannstein.
Da kommt meine Frau mit der Post. Ist was Besonderes dabei, Celia?
Ich glaube nicht, nur ein Brief. Hier.
Danke.
Eine ganz tolle, super charismatische Stimme, die ich auch aus TKKG-Hörspielen in erster Linie kenne.
Aber das hast du wohl nicht gehört, was? Immer TKKG, das gibt's doch überhaupt.
Entschuldige, das musst du mal aushalten. Du hast jetzt hier schon deinen eigenen Bobcast, da kann man doch ab und zu auch mal was über TKKG sagen. Nee. Ich habe ja auch die Fragezeichen gehört und ich höre
ja
es
nichts
permanent.
Gegen TKKG, ist ja völlig in Ordnung.
Sie hat ja auch bei den Fragezeichen mehrmals, glaube ich, mitgespielt.
Ja, aber nicht so viel.
Nee, das stimmt. Und sie ist auch, glaube ich, nicht in den Credits vermerkt, im Booklet.
Nee.
Aber auf dem Skript steht es dann hier, ne?
Da steht's, ja. Genau. Mit Bleistift. Seine Frau, circa 50 Jahre alt.
Ja, ja. Wunderbar. Die finde ich ganz toll. Und dann ein schöner Spruch auch von McGee an dieser Stelle, der sich dann total aufregt, dass er erpresst wird. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Die Menschen denken nur an Geld. Ja, das fand ich auch
das
sehr
muss gerade er sagen.
Genau, richtig. War mir als Kind nie so aufgefallen, aber das fand ich, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln hier noch. So, und jetzt müssen wir mal einen Sprung machen, Andreas, weil ich habe wieder mal sehr viel nicht verstanden und du musst mir das mal erklären, vorausgesetzt, du hast es verstanden. Auf Seite 17 bin ich jetzt hier schon im Skript.
Ich habe in der Folge auch nicht alles verstanden, aber so ein paar Sachen wirklich auch nicht verstanden.
Also ich finde, das wird dann sehr dicht am Ende.
Ja.
Da ist dann die Frage am alten Bahnhof, wo Bob also behauptet, das zu wissen, wo das Skelett ist. Ich habe da gar nichts mehr verstanden. Warum weiß er das überhaupt? Und wie kann man das ein bisschen auseinanderklamüsern dahin?
Genau, warte mal, das ist hier
Seite 17.
Seite 17, genau. Und da ist es ja so, das, siehst du das?
Ja.
In unserem Skript, da steht handschriftlich geändert wie im Kino. Das muss Francis gemacht haben, denn das ist nicht die Handschrift von Frau Körting.
Ja.
Leider kann man jetzt nicht mehr erkennen, was da vorher gestanden hat. Und ich glaube, selbst Frau Körting hat nicht verstanden, wie das gemeint sein könnte. Also dieser Kommentar von Bob, wie im Kino. Und deswegen, sie wusste es nicht, ich wusste es auch nicht. Deswegen habe ich das einfach irgendwie weggesprochen, habe gedacht, okay, so wichtig scheint es jetzt nicht zu sein. Das versendet sich auch. Aber im Buch wird dann klar, was der Hintergrund ist für diesen Satz. Das ist ja so, dass bei dieser Lösegeldübergabe sitzen McGee und die drei Fragezeichen in dieser Gaststätte gegenüber von dem alten Bahnhof.
Genau.
Und Bob zählt dann alle möglichen Orte auf, an denen das Skelett versteckt sein könnte. Und dann fällt ihm plötzlich was ein und dann sagt er, im Film, da verstecken die Täter immer das Zeug in Schließfächern auf Bahnhöfen. Und daraufhin springen dann alle auf und rennen los. Und im Buch funktioniert es total. Das hätte jetzt im Hörspiel auch geklappt, wenn Francis zum Beispiel geschrieben hätte, das machen die im Kino auch immer.
Ja,
und dann ein Ausrufezeichen.
Okay. Ja,
dann hätte sogar ich begriffen, wie man das hätte spielen sollen. Aber so war das leider völlig
aber dann bin ich ein bisschen
unmöglich. Und deswegen nudel ich das einfach so runter.
Gut, dann schiebe ich sie jetzt einfach mal auf dich. Hättest du das anders gespielt, dann hätte ich es auch jetzt verstanden. Ja, okay, aber super. Okay, ja, die Info braucht man tatsächlich, damit das irgendwie rund wird. Das ist interessant. Okay.
Es gibt dann noch eine andere Stelle, Seite 20, das ist so eine ähnliche Stelle, Seite 20, unten fällt mir gerade ein, da sagt Justus folgenden Satz.
Ja, Eleonor, genau $1 Million. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Hoppla di, hoppla da.
So, und das ist auch wieder genau so eine Stelle, bei der deutlich wird, dass wir Sprecher manchmal nicht wussten, was eigentlich gespielt wird. Beziehungsweise, was der Text von Francis bedeuten sollte. Denn Justus gibt dem Hörer in dem Moment ja den Hinweis darauf, dass er Dr. Hoffer verdächtigt. Kannst du mir folgen, Kai?
Ich bin dabei.
Der will, sich ja diese 1 Million Dollar verschaffen.
Ja.
Alles schön aber erklären, auch, weil du hast...
Finde ich aber süß und lieb, dass das du mich gut mitnimmst.
Ja, okay, gut. Ich fand es auch nicht so leicht. Ich habe es dann aber erst im Buch verstanden. Und das verpackt Justus ja so, indem er diesen Heuschnupfen von Dr. Hoffer zitiert und dann niest. Und währenddessen sagt er, ich glaube, ich habe mich erkältet. Wenn ich das jetzt aber höre in dem Hörspiel, dann merke ich, dass... uns überhaupt nicht klar war, was das sollte. Das haben wir nicht verstanden. Denn sonst hätte ich ja auch niemals so dämlich gelacht. Wir haben wirklich gedacht, also Justus, Olli, Jens und ich, wir haben wirklich gedacht, Justus ist in dem Augenblick erkältet.
Ja, genau.
Nur plötzlich. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, wie in der Geisterinsel, wo er permanent erwähnt, dass er einen Schnupfen hat. Also, es fiel ihm dann ja auch
ja, genau. Also, es ist, man muss das Skript durchgehen und wenn es dann Fragen gibt, wo man sagt, okay, was soll das bedeuten, dann muss man das recherchieren oder muss Frau Körting nochmal fragen und dann kommen wir auf irgendwas. Oder man hätte sagen müssen, was soll das hier, wir rufen jetzt Francis mal an, wie ist das gemeint?
Stimmt, genau.
Aber nun,
hätte man machen können.
Wir haben es einfach gesagt.
Ja, wie gesagt,
ging es weiter in die nächste Szene.
Genau, wir kaufen euch alles ab. Aber wo wir hier gerade schon durchs Skript glauben, es gibt hier noch eine Stelle, da musst du mir vielleicht auch mal helfen. Als dann die Stefano dieses Narkosegift im Auto versprüht und die drei Fragezeichen irgendwie außer Gefecht sitzt, da gibt es einen komischen Schrei. Da schreit irgendjemand komisch um Hilfe. Wir hören mal kurz rein.
Wie klug du bist, Dicker. Narkose gefällig?
Aufpassen, er sprüht das Narkosegift.
Raus aus dem Wagen! Hilfe!
Mein raus! Mach doch die Tür auf!
Du mach doch auf!
Hilfe!
So, im Skript steht das nicht als einzelner Take vermerkt. Ich könnte mir vorstellen, dass du das bist, aber vielleicht, es klingt
natürlich
irgendwie...
schon wieder was nicht verstanden, meinst du? Na, Moment mal, hier steht 3 Fragezeichen und dann steht unterschiedliche Teile, die man sich aussuchen konnte, aufpassen. Er sprüht das Narkosegift raus aus dem Wagen, weg, schnell weg. Und dann steht hier, Klammer auf, undeutlicher, mach doch die Tür auf. Dann fast unverständlich, ich kann nicht.
Okay, dann hast du da wahrscheinlich improvisiert. Hilfe! Ja, okay, gut, dann bist du es wahrscheinlich. Aber hatte ich jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Gut, das war eine Impro-Stelle, verstehe.
Das Letzte, was mir noch auffällt hier in dieser Folge, es ist ja so, dass, wo wir gerade noch mal von Di Stefano gesprochen haben, von Andreas von der Meden, da ist es ja so, dass er im Hörspiel, dieser Di Stefano, von der Polizei auf dem Highway abgefangen wird und dann wird er da verhaftet. Und das erzählt uns Passetti, der Erzähler. Und im Buch ist es ja noch ein bisschen dramatischer. Da überwältigt Peter Di Stefano und zwar mit einer Honigmelone. Die wirft er ihm nämlich an den Kopf und dann, und dann strauchelt Di Stefano, er fällt hin und dann wird er festgenommen. Ich habe dir das gesagt, das ist eine Terry Gilliam-Folge, da ist ein bisschen Monty Python dabei. Das ist mit einer Honigmelone.
Das ist toll, das ist eine Comedy-Frucht. Das finde ich sehr gut. Okay, schön. Das hätte ich eigentlich gerne im Hörspiel gehört, ganz ehrlich. So ein Slotch-Effekt dann mit so einer Melone. Sehr schön, ja, es ist wunderbar. Gut, so hört es dann halt ein bisschen versöhnlicher und ein bisschen größer gemalt auf von Passetti, der dann sagt, Hoffer wurde verhaftet. Und die Zeitungen von Rocky Beach berichteten noch tagelang von der neuen Meisterleistung der drei Detektive. Das fand ich sehr schön. Und so können wir uns doch vielleicht auch verabschieden. Pass auf, Tritrat rum, die Folge ist um. Und wir hören uns dann und gehen mal wieder baden mit dem Superwahl.
Mit dem Superwahl, genau.
Ralf, unser Regisseur Ralf lässt nicht locker. Er reicht mir jetzt hier digital quasi. Den halte ich fest, Andreas. Deutschen Text von Howard Carpendales Obla die, Obla da rein. Pass auf, ich teile das mal mit dir. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt singen wir das, lieber Andreas. Wir werden das jetzt für die Nachricht mal hier festhalten. Bist du bereit?
Na, wir brauchen Jens dafür. Ich kann nur sprechen.
Singen ja, okay, du kannst ja schon Sprechgesang drauf. Du fängst an und dann gucken wir mal. Und bitte.
Benny hat am Tage einen Blumenstand.
Molly singt am Abend in der Band.
Benny gibt der Molly morgens früh die Hand.
Die meiste Zeit im Leben sind die zwei getrennt.
Obladi, oblada, life is crazy, crazy und doch ist es schön.
Obladi, oblada, life is crazy, schade, dass wir uns kaum sehen.
Okay, in diesem Sinne vielleicht aber auch ein Vorteil, dass wir uns nicht sehen. Sehr schön, macht es gut, bis bald.
Ciao.
Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.
Benny hat am Tag, ich kann ja gar nicht singen. Benny hat am Tage einen Blumenstand.
Molly singt am Abend in der Band.
Benny gibt der Molly morgens früh die Hand.
Die meiste Zeit im Leben sind die zwei getrennt.
Obladi, oblada, life is crazy. Crazy, und doch ist es schön.
Ja, das wird nichts.